Ja, wunderbar. Ihr Lieben, schön, dass wir heute Morgen zusammenkommen dürfen, dass wir heute Morgen die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus gemeinschaftlich wahrnehmen dürfen hier in diesem Raum. Was für eine Gnade! Was für eine Gnade auch in unseren Köpfen und in unseren Herzen stattfindet. Ja, weil es ist ein Mysterium, diese Auferstehung. Es ist nicht vielen Menschen so weit gegeben, dass sie das so wahrnehmen dürfen wie wir, dass sie das vollends verstehen dürfen, Christus ist gestorben und auferstanden. Und wir dürfen es wahrnehmen mit unserem Herzen, mit unserem Verstand. Und wir dürfen ein kräftiges Amen, Halleluja sagen und dürfen uns riesig freuen über diese wunderbare Gnade, die Gott dieser Menschheit erwiesen hat. Und wir dürfen das wahrnehmen für die Menschen, für uns persönlich, dass dieses alles für uns gilt. Diese Auferstehung, dass Christus gestorben ist, ist nichts, was die Welt bewegt hätte. Es sind so viele Menschen gestorben, auch damals am Kreuz. Die Römer haben Straßenzüge gepflastert mit Gekreuzigten. Das wäre nicht das Thema gewesen. Das war Alltag im römischen Imperium. Aber dass letztendlich einer aufersteht von den Toten. Ja, und dass er sich den Menschen zeigt und sie es wahrnehmen können, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die die Welt verändert hat. Es gibt Hoffnung über den Tod hinaus, weil einer diesen Tod besiegt hat, nämlich Jesus Christus. Der Schöpfer aller Dinge hat diesen Tod besiegt. Er selber hat es getan. Ein Wunder, ein Paradoxum. Es ist unfassbar, unvorstellbar, was dort Gott getan hat an diesem Kreuz und letztendgültig nach 3 Tagen mit seiner Auferstehung. Interessant ist, wenn man sich mal die ganze Sache so mal im Vorfeld mal anschaut. Ja? Was für ein Ding hat Jesus, was da passiert ist. Jesus Christus hat schon weit im Vorfeld davon gesprochen, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Hat es seinen Jüngern mehrfach gesagt, hat es den Menschen gesagt. Ich finde ja Johannes 6 extrem interessant. Habt ihr schon mal gelesen, wie Christus den Juden das vermittelt hat mit dem Abendmahl, ja, wie er ihnen das erzählt hat, was sie tun müssen, die Juden, wenn sie an ihn glauben wollen. Er hat gesagt, ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mein Blut trinken. Ist eine Unmöglichkeit. Ich sage mal so, für uns, die wir nicht Juden sind, ist das schon schwer nachzuvollziehen. Das Blut eines Menschen zu trinken und das Fleisch eines Menschen zu essen, sind doch keine Kannibalen. Und für den Juden, der nach den Reinheitsgeboten versucht hat, Gott wohlzugefällig zu leben, ist es nochmals ein viel weiterer Schritt, das überhaupt nur ansatzweise zu verstehen und zuzulassen. Diesen Gedanken zuzulassen, ist für einen Juden unfassbar. Das Blut eines Menschen zu trinken und das Fleisch eines Menschen zu essen, was für ein Paradoxum, was für ein Stretching Gott uns hier zumutet. Dass Gott, der seinen Sohn über alles liebt, auf diese Welt kommen lässt und dass er den Zorn Gottes seinen Sohn spüren lässt, dass er für uns zur Sünde wird, dass er all die Sünde dieser Welt trägt, was hat das mit Liebe zu tun? Was für ein Paradoxum. Was für ein Paradoxum, dass wir nur durch Glauben letztendgültig an diesen Jesus, an sein Sterben für uns, dass wir dadurch gereinigt werden können von all unserer Sünde. Was für eine Unmöglichkeit, die Gott uns hier zumutet. Was für eine Unmöglichkeit, was für ein Spannungsbogen, den Gott den Menschen mitgegeben hat in dieser Welt, in dieser Zeit. Und die Jünger kommen damit überhaupt nicht zurecht. Überhaupt nicht. Sie, nach der Auferstehung von Jesus, wir wissen, dass Maria, beide Marias gehen zum Grab, sehen, das Grab ist leer. Die eine denkt, Menschenskinder, musste mal irgendjemand fragen, denkt, da steht der Gärtner und spricht ihn an. Sie hat auch nicht ansatzweise eine Idee, eine Ahnung, dass es Christus sein könnte. Dann geht sie zurück und sagt es den Jüngern und die Jünger denken, die Frau muss irgendwie verwirrt sein, was ist nur passiert mit dieser Frau? Gehen selber zum Grab und finden es dann leer, sind total irritiert. Dann gehen einige von ihnen nach Emmaus zurück und Jesus geht neben ihnen. Christus geht neben ihnen, der Auferstandene ist bei ihnen und erzählt ihnen von den Propheten, die das alles schon weit im Vorfeld gesagt haben. Und eigentlich hätten die Juden, die doch gläubig sind, die doch in dem Wort geforscht haben, hätten doch ihn schon längst aus dem Wort Gottes heraus erkennen müssen. Sie hätten es doch verstehen müssen. Ich will nur einige biblische Beispiele nennen, die da gesagt wurden. Jesaja 53, Vers 10. Er hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben. Ein Hinweis auf Christus. Jeremia 11, Vers 19. Wie ein argloses Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Oder Daniel 9, Vers 26. Ein Gesalbter wird ausgerottet werden. Oder Jona 2, Vers 1. Jona ward im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Christus sagt zu den Juden, euch wird nichts anderes gegeben werden als das Zeichen des Jona. Das heißt, er hat selber viele Hinweise gegeben. Und in Johannes 6 letztendgültig geht er sehr, sehr weit und sagt den Menschen, dass sie ihn essen müssen und dass sie ihn aufnehmen müssen und dass er ihr Opfer sein wird. Ganz klare Hinweise für die Juden. Und die Jünger stehen dabei und kriegen es alles mit. Dann haben wir dreimal, dass die Jünger letztendgültig, es gibt ja die 3 Ankündigungsreden von Christus, die da erwähnt werden. Und nach der ersten sagt Petrus, Herr, das möge Gott verhindern, als er davon spricht, dass er sterben wird. Herr, das möge Gott verhindern. Aber dafür ist er doch in die Welt gekommen. Er hat es überhaupt nicht verstanden können. Dieser Spannungsbogen, den Gott hier aufspannt für uns Menschen, für die Menschheit, den versteht Petrus nicht, obwohl er tagtäglich mit ihm zusammen ist, mit unserem Herrn. Beim zweiten Mal heißt es hinten raus, die Jünger wurden traurig. Die Jünger haben es überhaupt nicht nachvollziehen können. Wenn du was nicht verstehst, dann wirst du traurig, weil du es nicht nachvollziehen kannst. Irgendwas geht an mir vorbei, ich kann das nicht verstehen. Oder aber, wir können lesen, Lukas 18, von Vers 31 bis 43. Wir lesen bis 34. Da nahm er aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch den Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Es war bei der 3. Leidensankündigung. Und haben wir es verstanden? Wir haben jetzt hier Karfreitag gestanden und haben das Abendmahl zu uns genommen. Verstehen wir das? Wirklich, dass wir das Blut Christi trinken, dass wir sein Fleisch essen. Ich bin immer froh, dass es Brot ist. Ja. Ich bin immer froh, dass es nicht Blut ist. Ich bin froh, dass es Saft ist oder Wein ist. Weil es ist ja ein Hinweis, ein Symbol. Was für eine Zumutung, auch jedes Mal, wenn wir vor diesem Abendmahl stehen, dass wir uns hineinbegeben, in dieses göttliche Gedankengut, dass Gott uns jedes Mal stretcht, dass wir eigentlich das, was da geschieht, mit unserem Verstand, der zu unseren Lebzeiten, glaube ich, niemals nachvollziehen können. Aber ist das nicht auch gewollt von Gott, dass wir das nicht mit dem Verstand nachvollziehen können, alles das? Vielleicht fällt Petrus das wieder ein, als er dann in Johannes 6, nachdem Jesus davon gesprochen hat, zu den Juden: Ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und die Juden, in Johannes 6, Vers 66 heißt es dann: Und viele gingen von da ab nicht mehr mit ihm, weil sie es einfach nicht verstehen konnten. Man kann es nicht verstehen. Es ist unmöglich. Gott baut hier eine unmögliche Situation auf. Und diese unmögliche Situation, die wird uns wahrscheinlich, wenn wir demnächst wieder auf die Straße gehen, wieder begegnen. Wir werden es mit Menschen zu tun haben auf der Straße, wo die Menschen genauso unverständlich reagieren. Wir denken daran, dass die Römer, als damals die Juden dann ihre Abendmahl feiern hatten und sie davon erfuhren, dann sind sie davon ausgegangen, dass die Juden, dass die Christen eine Sekte sind, die Menschen opfern und das Blut dieser Menschen trinken, weil sie es überhaupt nicht verstanden haben, was da mit diesem Abendmahl gemeint ist. Wir bekommen eine leichte Ahnung, und Petrus bekommt auch eine leichte Ahnung davon, was da passiert ist, weil Petrus hat es überhaupt nicht verstanden. Er wusste nicht, was Christus damit meinte, dass er sein Fleisch zu essen hat und sein Blut zu trinken hat. Aber er gibt in Johannes 6, Vers 68, gibt er eine Antwort: Herr, zu wem sollen wir gehen? Antwortete Simon Petrus: Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Und wir glauben und haben erkannt, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst. Hier ist ein Punkt im Leben von Petrus erreicht, wo alles Menschliche beiseite genommen wird. Und er weiß, er darf diesen Menschen nicht mit diesen Dingen, die Gott uns gegeben hat, nicht mit menschlichem Verstand begegnen. Eine absolute Unmöglichkeit. Wer auch immer versucht, die Bibel mit menschlichem Verstand zu lesen und zu verstehen, wird die Bibel nicht wahrnehmen können. Unmöglich. Das hat Gott extra so gemacht. Wir können die Bibel so nicht verstehen und wahrnehmen. Wer auch immer es tut, muss scheitern. Wir werden also auch bis zu unserem Tod selber mit dieser Spannung leben und werden auch, wenn wir versuchen, das ein oder andere Mal das zu verstehen mit menschlichen Gedanken, weil wir vielleicht gerade schwach sind im Geist, werden wir Schwierigkeiten haben, dieses Opfer anzunehmen. Erst mit dem Pfingstereignis konnten die Jünger das wirklich umsetzen, was sie erfahren haben. Erst das Pfingstereignis hat ihnen letztendgültig geholfen zu verstehen, weil der Geist Gottes, so heißt es, sie in alle Wahrheit führt und auch uns in alle Wahrheit führt. Und der Geist Gottes hilft uns, dass wir unsere menschliche Begrenztheit, die wir in diesem Zusammenhang haben, überwinden können und dass wir anfangen können zu glauben, weil es geht über den menschlichen Verstand hinaus. Ein klares Zeichen unserer Verbundenheit mit Gott ist ja das Abendmahl, worüber wir bekennen, dass ich das Blut trinke von meinem Herrn und sein Fleisch esse. Und das zeigt aller Welt, mir und auch den anderen Menschen, dass hier nicht irgendetwas mit einem natürlichen Menschenverstand getan wird, sondern hier wird etwas getan aufgrund einer göttlichen Offenbarung. Deshalb ist das Abendmahl ein Zeichen, wenn ich es zu mir nehme, wenn ihr es zu euch nehmt, ein Zeichen der göttlichen Offenbarung, die in euch stattgefunden hat, dass wir dieses Mahl zu uns nehmen. Aber dieser Spannungsbogen, den mutet Gott uns zu, in vielerlei anderer Hinsicht. Ich denke nur, Renate war hier letztens im letzten Gottesdienst und hat gebetet. Und man hat so das Gespür gehabt, die ja jetzt ins Hospiz gewechselt ist, die Renate, dass sie sagt: Ich habe abgeschlossen mit diesem Leben, ich gehe jetzt Gott entgegen und ich freue mich auf meinen Herrn. Menschen leiden, haben eine extreme Leidensgeschichte und dann kommen Krankheiten hinzu, Und diese Menschen haben eigentlich nichts Großartiges, worüber sie sich freuen könnten oder was das Leben ausmacht. Und am Ende gehen sie doch frohen Herzens auf ihren Herrn zu. Ich war jetzt letztens in Afrika und da sieht man Menschen, die sind bettelarm. Und man sieht den Spannungsbogen, speziell dort auch zwischen Arm und Reich, ganz, ganz massiv, wie diese Menschen eigentlich nichts haben. Wie wir sehen, dass Menschen umgebracht werden und dass Gott es erduldet, dass diese Ungerechtigkeit in dieser Welt da ist. Und wir lesen die Offenbarung und wir stellen fest, es wird sogar noch zunehmen in der letzten Zeit. Und wie werden dann Menschen damit fertig, dass sie das alles für sich stehen lassen müssen? Ein Spannungsbogen, den Gott uns zumutet. Auf der einen Seite haben wir diese Ungerechtigkeit und auf der anderen Seite hat Gott den Menschen geehrt, indem er ihm Gott gleich gemacht hat und ihm die Macht gegeben hat, Leben zu zerstören oder Leben zu bewahren. Das ist das Göttliche, welches Gott uns mitgegeben hat. Und er hält diese Spannung aus. Gott hält diese Spannung aus. Gott hält diese Spannung am Kreuz aus, wo sein Sohn stirbt für uns. Und der ganze Hass dieser Menschen damals dort sich über ihn ausgießt und der ganze Hass dieser Welt sich über seinen Sohn ausgießt. Und Gott hält diesen Hass aus. Und Gott steht zu uns Menschen und lässt diese Dinge zu. Er lässt es zu, dass die am meisten verfolgte Gruppe auf der Welt die Christen sind. Jeden Tag sterben Menschen, jeden Tag sterben Christen weltweit. Wir sind diejenigen, die hier in diesem Land einen Sonderstatus haben. Gut, wenn wir manchmal auf der Straße sind und evangelisieren, dann gibt es schon mal das ein oder andere hämische Wort oder kommt schon mal einer zu, der meint, uns komisch entgegenzustehen. Oder man steht irgendwo und da wird einem der Saft abgedreht, weil man nicht mehr predigen darf oder sonstiges. Das kann ja alles passieren. Aber das ist ja alles Pillepalle gegenüber dem, was andere Christen aushalten müssen, auf die weltweit unterwegs sind. Ja, was dort gelitten und wird im ja, für unseren Herrn. Christen müssen diesen Spannungsbogen aushalten, des Verstehens und des Nichtverstehens. Christus hält diesen Spannungsbogen aus am Kreuz. Und wenn wir mal hingehen zum Kreuz, wir gehen diesen Weg hoch und oben ist diese Schädelstätte und Christus, wir sehen oben die drei Kreuze, rechts ein Verbrecher, links ein Verbrecher und in der Mitte das Lamm Gottes, festgenagelt an dieses Kreuz und sein Blut tropft auf den Boden. Und wir laufen ihm entgegen und wir hören von Weitem das Gewusel der Menschen, das Reden der Menschen. Die einen verhöhnen ihn, wie er dort am Kreuz ist. Die anderen kümmern sich nicht um ihn, sondern sind damit beschäftigt, die Kleider untereinander aufzuteilen von ihm und würfeln und sind gelangweilt und warten nur, dass die endlich sterben, die da am Kreuz sind. Und dann gehen wir näher an dieses Kreuz heran und sehen nicht mehr nur die fernen Konturen, sondern sehen ihn ganz intensiv, wie er dort ist am Kreuz. Sehen diesen schmerzverzerrten Körper. Wir sehen in dieses Gesicht, welches entstellt ist. Denn so heißt es ja auch im Wort, dass er der Unansehnlichste war. Und dann sehen wir ihn dort, wie das Leben aus ihm herausgepresst wird, dort am Kreuz. Und er das, was er sagt, nur unter Mühen sagen kann, weil es ihm kaum möglich ist, zu sprechen, aufgrund der Schmerzen, die ihn zerfressen. Und dann siehst du in seine Augen hinein und dann siehst du auf einmal irgendwas, wo du sagst, Herr, was ist das, was sehe ich denn da in deinen Augen? Dieser Mensch ist zerfressen, dieser Mensch geht gerade in Richtung Tod. Nichts fällt ihm mehr auf. Du siehst seine Augen und indem du deine Augen wahrnimmst und ihn anschaust, nicht mehr das Gesicht, nur in die Augen, dann siehst du auf einmal diese liebenden Augen von Gottes Sohn. Und dann heißt es in Jeremia 31, indem er dich anblickt, er schaut dir jetzt in die Augen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das ist die Aussage, die am Kreuz uns trifft, bei all dem, was dort passiert. Das ist das, was uns Christus hier vermittelt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Wenn wir dann zurückgehen, wenn wir dann an das Ufer gehen, wo wir Petrus begegnen, die Jünger, und Jesus begegnet den Jüngern am Ufer am Ostermorgen. Und die Jünger wissen nicht, was sie getroffen hat in dem Moment. Die Jünger wissen nicht, damit umzugehen. Johannes sagt, es ist der Herr, der dort am Ufer ist, der dort Fische zubereitet. Petrus springt ins Wasser und schwimmt rüber ans Ufer und trifft dort auf Jesus. Und Christus ist mit ihm zusammen und er sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und er wusste darum, dass Petrus ihn dreimal verraten hatte. Er wusste um alles das, was Petrus auch durchgemacht hat. Wo er bitterlich weinte, als er den Hahn dreimal hörte, weil er den Herrn dreimal bitterlich verleugnet hatte und es ihm zutiefst wehgetan hat, dass er nicht zu seinem Herrn gestanden hat. Und dann fragt Jesus ihn erneut, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus wird hingeführt zu Christus, zu seinem Herzen, was er auch am Kreuz wahrgenommen hat, was wir auch wahrnehmen können am Kreuz, ich habe dich je und je geliebt. In dem Moment werden uns Dinge genommen, die vielleicht für uns wichtig waren. Der Glaube an Christus tritt in den Hintergrund. Die Hoffnung auf ihn, auf das ewige Leben, tritt in den Hintergrund. Obwohl es wichtige Sachen sind, aber sie treten in den Hintergrund. Weil es geht in dem Moment, wo uns Christus trifft und wo er uns die Botschaft vom Kreuz vermitteln will, das allerletzte tiefe Geheimnis dieses Kreuzes, das erlebt gerade Petrus in dieser Begegnung mit Jesus am Ufer und dann beim dritten Mal. Petrus, hast du mich lieb? Und wenn wir das sehen und verstehen und wenn wir das Kreuz nehmen und die Auferstehung nehmen und das Leiden unseres Herrn verstehen wollen, dann hilft nur ein Punkt, der wirklich die Sache trifft. Liebe. Es geht nur um Liebe. Das ist der Grund und die Ursache, weshalb Gott diesen Spannungsbogen dieser Weltgeschichte aushält, warum Gott es erduldet, was in dieser Welt passiert. Das ist der Spannungsbogen, den Gott aushält, als er am Kreuz, der gerechte Gott, das Opfer einfordert und das Wichtigste, das Liebste gibt, nämlich die Liebe. Die Liebe, die er zu uns hat, aber auch zu ihm. Ja, wieso liebt er denn Jesus, wenn er ihn opfert? Weil er weiß, nur ihm kann ich es anvertrauen. Nur er hat die Kraft, durchzustehen. Nur mit ihm kann ich dieses alles tun. Und Jesus hat ja auch eingewilligt. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es war sein bewusster Entschluss. Er hätte ja weglaufen können, aber er wollte nicht weglaufen. Denn auch seine Motivation, diesen Gehorsamschritt zu gehen, ist nicht Glaube, ist nicht Hoffnung, ist Liebe. Die Motivation hinter alledem, das Verständnis hinter alledem, was uns hilft, Gott zu verstehen, das Verständnis hinter alledem, was uns hilft, die Bibel, das Blut, das Fleisch, alles zu verstehen, ist die Liebe, die Gott uns zeigt. Und die wir erleben dürfen. Und wenn wir dann 1. Korinther 13 lesen, und in 1. Korinther 13 lesen wir: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Dann wissen wir, dass das alles wichtig und richtig ist. Der Glaube ist wichtig, die Hoffnung ist wichtig, aber die Liebe ist alles das, was wir haben müssen, um zu verstehen, warum Gott das durchlitten hat, warum Gott diesen Weg gegangen ist, warum Gott auch seinen Jüngern diesen Spannungsbogen auch zumutet. Denn auch Gott hat ja das alles nicht aufgelöst für die Jünger, dass er sagt, ich werde leiden für euch und sterben für euch. Er hat es nicht sofort mit Erkenntnis untermauert, sondern er lässt auch zu, dass wir wachsen, wachsen in der Liebe zu ihm. Denn Petrus musste wachsen, mehr und mehr wachsen, bis zu dem Punkt, dass er eines Tages das alles nehmen konnte und verstehen konnte. Nicht weil der Glaube, nicht weil die Hoffnung, nicht weil das Verstehen, nicht weil das Wort treffend war, sondern weil er angefangen hat, den Herrn zu lieben. In Johannes 6 lesen wir: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist eine Glaubensaussage. Nachdem Christus auferstanden ist und ihn dort am Ufer getroffen hat, sagt Jesus, sagt Petrus zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist die Aussage, die Christus hören will. Das ist die Aussage, die uns das Wort Gottes aufschließt. Das ist die Aussage, die uns hilft zu verstehen. Das ist die Aussage, die uns hilft durchzutragen. Das ist die Aussage, die uns hilft, den Spannungsbogen, den Gott uns zumutet, in unserem Leben zu ertragen. Das ist es, was uns hilft, zu ertragen, wenn Menschen um uns herum leiden, wenn wir selber leiden, wenn wir selber merken, im Laufe der Jahre nimmt unser Körper an Kraft ab und wir gehen auf den Tod zu. Und je mehr wir uns dem Tod nähern, desto weniger Kraft haben wir. Und es heißt ja auch, die letzte Gnade, die Gott den Menschen erweist, ist, dass sie sterben dürfen. Wir dürfen letztendlich dann auf ihn zugehen und wir dürfen diesen Spannungsbogen wahrnehmen. Aber wenn wir lieben, wenn wir Christus lieben, wenn wir Gott lieben, werden wir mit all diesen Spannungen, in denen wir stehen, zurechtkommen können. Wir werden sie aushalten können, weil die Liebe zu Christus ist genau das, was wir brauchen, um mit all diesen Dingen umgehen zu können. Der Glaube mag aufhören, die Hoffnung mag aufhören, aber die Liebe hört nicht auf. Die Liebe hilft uns, durchzugehen, durchzutragen. Ich möchte gerne, dass wir einen Kanon singen. Einen Vers singen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht dazu und dass wir das singen. Ja? Ich versuche mal, so gut es geht, das anzustimmen. Wer noch nicht mitsingen kann, wir singen es einige Male. Aber ich möchte gerne, dass ihr das für euch als ein Bekenntnis singt zu unserem Herrn. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.